Wir haben heute früh von den Parteitagen der SPD, des BSW und der AfD berichtet und jetzt schauen wir uns Deutschland im Vormärz an. Wir wenden uns dem Manne zu, der keine schlechten Chancen hat, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik zu werden, Friedrich Merz. Er polarisiert, vor allem aber er kämpft. Er war Politiker, ist es jetzt wieder. Zwischenzeitlich war er als Jurist, manchmal als Lobbyist in der freien Wirtschaft aktiv. Jetzt ist er nach mehreren Anläufen Kanzlerkandidat der CDU-CSU für die Bundestagswahl. In 6 Wochen findet sie statt. Er will die Union wieder konservativ machen, so der erklärte Auftrag. Wer ist dieser Mann? Volker Resing hat ein Buch über ihn geschrieben. Es heißt Friedrich Merz, sein Weg zur Macht und es erscheint just heute. Und ich kann Volker Resing bei mir im Studio begrüßen. Er leitet das innenpolitische Ressort bei der Zeitschrift Cicero. Schönen guten Morgen, super, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
In einem Satz, was sehen Sie als die prägnantesten Eigenschaften des Kanzlerkandidaten Merz?
In einem Satz ist seine rhetorische Fähigkeit, glaube ich, ein besonderes Charakteristikum. Er diskutiert gerne, er redet gerne und dieses Talent trägt ihn durch seine Karriere.
Die unspannendsten Debatten im Bundestag in den vergangenen Wochen und Monaten verdanken wir ihm auf jeden Fall. Hören wir uns mal den Spot an, mit dem Friedrich Merz 1994 zum ersten Mal eingezogen ist in den Deutschen Bundestag. Die Bildspur bleiben wir Ihnen schuldig, aber ich glaube auch der Ton erzählt es einiges.
In Bonn sagen die Leute, im Sauerland gibt es nur Jäger und Förster.
Voll los, Friedrich.
Vielen Dank, Herr Merz. Schall.
In Bonn sagen die Leute immer, im Sauerland sei die Zeit stehen geblieben. In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich. Und mach das Licht aus.
Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie am 16. Oktober.
Sie haben das rhetorische Geschick von Friedrich Merz angesprochen. Ich versuche mich zurückzuerinnern an die 90er Jahre. Auch damals konnte man schon lustiger sein als das, oder?
Naja, für einen Sauerländer ist das schon ganz schön lustig.
Okay, das relativiert die Sache.
Das müssen Sie in Rechnung stellen. Und vielleicht ist für die Hörerinnen und Hörer heute die Stimme nicht mehr ganz erkennlich. Es war Helmut Kohl, der sozusagen scherzhaft hier eingeblendet wurde. Und er hat sich in seinen ersten Jahren ja schon verstanden als jemand, der die Union reformieren wollte nach der Kohl-Ära. Er war eigentlich, stand für Aufbruch nach den 16 Jahren Helmut Kohl. Jetzt steht er für Aufbruch nach den 16 Jahren Angela Merkel. Das ist das Besondere und Einmalige seiner Karriere.
Auf jeden Fall zeichnet ihn aus, dass ihn Rückschläge, hat es den Anschein zumindest, nicht aufhalten. Ist Friedrich Merz ein Dickkopf?
Ja, wenn man Rückschläge nicht einsteckt, bedeutet das ja nicht Dickkopf, sondern dann bedeutet das, dass man Ausdauer hat und Kampfeswillen. Ganz interessant ist dieses einmalige Comeback, und das kann man in dem Buch, glaube ich, nachlesen, zeigt, dass er lernfähig ist, dass er an sich arbeitet. Das ist eigentlich sehr überraschend, wenn man schon so eine lange Karriere hinter sich hat, dass man dann nochmal neu anfängt 2018 und einen Neustart macht. Also dickköpfig glaube ich nicht, dass es das trifft.
Wir haben eben den Spot gehört, der hat jetzt 30 Jahre auf dem Buckel. Sie sagen, es gibt auf jeden Fall eine Lernkurve bei Friedrich Merz, auch im Erwachsenenalter. Was hat sich in den, nehmen wir die zurückliegenden 3 Jahrzehnte, was hat sich da bei ihm verändert?
Naja, eine gewisse Selbstironie können wir diesem Spot ja auch entnehmen. Und als er dann wieder in den Bundestag einzog, hat er den Spot nochmal neu aufgelegt, 2021. Und dann waren am Schlussbild nicht mehr die Jäger versammelt, sondern um ihn versammelten sich die Jägerinnen. Also er spielt auch mit den Klischees, die es um ihn gibt. Vielleicht ist das eine Lernkurve.
Er polarisiert, heißt es oft. Empfinden Sie das auch so?
Ja, ich glaube, er liebt die Kontroverse und das ist auch der Grund, warum er 2000 2002 und in den folgenden 2005 eigentlich gescheitert ist. Nicht nur an Angela Merkel, sondern eigentlich an seiner Partei, weil die Partei wollte damals so ein bisschen was Moderierendes, Friedliches. Jetzt sind andere Zeiten. Die kontroverse Debatte wird mehr gesucht und das passt zu ihm.
Einen wie Friedrich Merz wählen die Deutschen bei schönem Wetter nicht zum Kanzler, sagt ein Wegbegleiter, den sie im Buch zitieren. Also wenn Krise ist, hat er eine realistische Chance. Wieso? Aufgrund welcher Erwartungshaltung?
Ja, das ist vor allem die Wirtschaftskompetenz, die man ihm zuschreibt. Er war in den Jahren als Wirtschaftsanwalt ein Drittel seiner Zeit nicht in Deutschland und hat die Hälfte der Zeit nicht Deutsch gesprochen. Diese internationale Erfahrung, auch diese Erfahrung auf dem anderen Parkett, die zeichnet ihn aus. Und vielleicht ist das auch das Besondere auf der politischen Bühne, dass hier jemand auftritt, der auch die andere Welt, eine andere Welt kennt.
Anderes Parkett, sagen Sie. Man könnte aber natürlich auch sagen, er hat keine Erfahrung auf dem Parkett, um das es geht, wenn man Kanzler werden will. Also er hat noch nicht mal eine Stadt regiert, geschweige denn eine Landesregierung. Ihm fehlt in dieser Hinsicht jegliche Verwaltungserfahrung. Ist das kein Malus?
Das ist zumindest das Besondere an ihm und das muss man auch sehen, dass er sozusagen die Ministerialverwaltung nicht von innen kennt. Man kann nur sagen, vielleicht ist es ja auch mal ein Vorteil, dass jemand von außen kommt. Zumindest bei dem Amtsinhaber im Kanzleramt hat die Erfahrung auch nicht nur Gutes bewirkt.
Wofür steht er politisch? Also Sie haben gesagt, okay, Wirtschaftskompetenz, was darüber hinaus?
Eigentlich ist Friedrich Merz ja auch eine Projektionsfläche für die Konservativen gewesen. Und diese Merz-Ultras werden jetzt auch ein bisschen enttäuscht, weil er nicht nur das abbildet. Er steht eigentlich für eine CDU, die eine Bandbreite abbilden will, die eine Union, die von Markus Söder bis Daniel Günther funktioniert. Das ist ein großes Wagnis, weil in unserer polarisierten Zeit eigentlich so eine Partei mit so einer Bandbreite aufzustellen schwierig ist. Also er steht für eine konservative CDU, die aber weiß, dass sie auch den sozialen Flügel braucht.
Er hat Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, ein Klempner der Macht zu sein. Und das war nicht als Kompliment beabsichtigt. Er selbst ist das also nicht ein Klempner der Macht?
Ich glaube, dass mit dem Klempner ja gemeint war, dass es sozusagen im Tagesaktuellen hier geflickt wird und keine großen Linien gesehen werden. Also wenn man das zum Beispiel auf die Europapolitik betrachtet, was eine große Leidenschaft ist, da muss man sagen, dass tatsächlich Olaf Scholz sehr im Kleinen-Kleinen agiert hat und nicht die Idee hatte, wie stellen wir jetzt angesichts der Herausforderungen von Trump oder China die Europäische Union neu auf, also da eine große Linie aufzuzeigen. Das ist das, was Merz möchte und wir werden sehen, ob es ihm gelingt, aber das wäre zumindest sein Ziel.
Ihm wird nachgesagt, er sei arrogant. Sie schreiben aber, eigentlich sei er sehr emotional. Woher kommt denn dann dieses eher negative Image, dieses kühle, arrogante?
Ich glaube, das hat mehrere Ursachen. Natürlich leben Politiker immer mit Zuschreibungen und Klischees und manche Klischees, da kommt man auch dann nicht mehr von weg. Manche sagen, es liegt an der Körpergröße, sodass er immer sozusagen
1,98.
Das ist schon was, da muss auch ich hochgucken. Also ergibt sich sozusagen schon so eine bestimmte Attitüde. Es ist aber vielleicht auch eine Art, man kann das westfälisch nüchtern sehen oder pragmatisch. Er ist nicht derjenige, der sozusagen der Plauderer ist, sondern er strukturiert auch seine Arbeit sehr streng. Die Sitzungen fangen um Punkt an und hören um Punkt auf und er organisiert viel straffer, als vielleicht manche andere das so im Berliner Politikbetrieb gewohnt sind und das erzeugt sozusagen dieses Distanzgefühl vielleicht bei einigen. Er ist auch nicht der große Telefonierer, wie wir das von Helmut Kohl kennen, der jeden Kreisvorsitzenden montags morgens eine gute Woche gewünscht hat. Also da ist sein Stil ein anderer.
Inwiefern ist er denn emotional?
Er selbst, der sagt von sich im Gespräch mit mir, was man in einem Buch nachlesen kann, dass für ihn persönliche Beziehungen, emotionale Beziehungen sehr wichtig sind. Vielleicht etwas anders als bei dem Rheinländer, eben nicht so lustig flockig, sondern er tiefgründig. Er sagt immer, dass Loyalität verlangt, auch dann im Gegenzug aber vielleicht schon auch eine große Vertrautheit zurückgibt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir erzählt, dass er als Chef sozusagen jemand ist, der sehr nah dran ist und auch weiß, wie es den Kolleginnen und Kollegen gerade geht.
Er scheint aufbrausend zu sein. Seine Worte waren in der Vergangenheit nicht immer mit Bedacht gewählt. Dann musste er hinterher zurückrudern. Hat er diese Impulsivität abgelegt? Also in den Wochen seit seiner Nominierung als Kanzlerkandidat könnte man das annehmen.
Also tatsächlich ist diese Lernkurve und diese Disziplin, die er sich auferlegt, interessant. Ich glaube nicht, dass er seine Impulsivität abgelegt hat, sondern er versucht, sie nur zu zügeln und klug einzusetzen. Und es ist natürlich auch so, dass diese Impulsivität auch ihre Fans hat. Es gibt auch Leute, die das mögen, dass sozusagen nicht so abgezirkelt geredet wird, dass auch mal ein Spruch rauskommt, der eher an den Stammtisch gehört, den alle kennen, aber den man im Fernsehen nicht hören will oder manche nicht hören wollen. Also es ist für ihn auch eine Gratwanderung, weil seine Fans lieben auch gerade diese Art des Outspoken-Sein.
Mhm. Bei Wählerinnen, so heißt es immer wieder, kommt Friedrich Merz nicht so wahnsinnig gut an. Woran liegt das?
Auch das ist natürlich sozusagen ein Klischee, eine Zuschreibung, die er nicht mehr los wird. Ich sage manchmal, wer mit Charlotte Merz verheiratet ist, hat kein Frauenproblem. Also zumindest muss man sagen, dass sozusagen jetzt von seiner Einstellung oder so ist, hat er eine selbstbewusste Karrierefrau geheiratet. Und da zu Hause ist sicherlich nicht das, was manchmal so als Klischee verbreitet ist, vorherrschend, dass da irgendwie ein altes Frauenbild gelebt wird. Dieser Ruf, den man dann einmal hat, den wird man dann auch nicht so leicht mehr los. Und in Wortwahl und in Gestik kommt er natürlich, ist er auch 70 und nicht 20. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er so wirkt wie ein 70-Jähriger und nicht wie ein 20-Jähriger.
Die Grünen sind Paria, indiskutabel, sagt der Kollege Markus Söder aus Bayern. Naja, immerhin sind sie eine demokratische Partei, sagt der Kanzlerkandidat. Wie hoch oder wie gering schätzen Sie die Bereitschaft der Union ein, nach der Wahl eine Koalition mit Robert Habeck, der ja erklärtermaßen Mensch bleiben will, einzugehen?
Naja, wir wünschen uns natürlich alle, dass die Politiker eigentlich alle auch Mensch bleiben. Insofern die Alternative.
Vielleicht sogar schon welche sind.
Schon welche sind. Das wäre sehr zu wünschen. Und vielleicht wäre es sogar zu wünschen, dass das auch sichtbar ist. Und dazu gehört natürlich dann auch, dass man den politischen Diskurs nicht ständig abklopft darauf, ob auch alles korrekt gesagt ist, sondern auch ein bisschen lockerer da bleibt. Aber die Frage nach den Grünen ist natürlich sehr brisant, denn auf Markus Söder bezogen muss man sagen, das Einzige, was die CSU-Wähler mobilisiert, was sie sozusagen in der Auseinandersetzung auch mit den Freien Wählern gewinnen lässt, ist sozusagen diese harte Abgrenzung zu den Grünen. Und das ist sozusagen für Bayern die Strategie, die Markus Söder hat. Für ganz Deutschland muss man das sicherlich anders sehen. Aber auch da gilt natürlich, dass die Zuschreibung zu den Grünen so wirkmächtig ist. Und wenn man an die Stände der wahlkämpfenden Leute guckt, dann ist immer wieder, ich habe da neulich mit einem gesprochen, der da den ganzen Tag am Markt gestanden hat, dann ist auch in Berlin, kommen die Leute an den CDU-Stand und sagen, aber macht's nicht mit den Grünen. Das hat viel weniger mit konkreter Politik als mit Zuschreibungen zu tun. Und damit umzugehen, das wird die schwierige Aufgabe für Friedrich Merz sein.
Und was denken Sie, wie wird er damit umgehen?
Naja, es wird ja sehr stark vom Wahlergebnis abhängen. Und tatsächlich ist es so, dass wir ja so fixiert auf diese Umfragen sind und dann manchmal vergessen, dann von Aufholjagd oder so reden. Naja, es muss gar nichts aufgeholt werden. Die Umfragen sind eigentlich ein Spiel nur der politischen Öffentlichkeit. Das ist alles völlig offen und natürlich kann es eine schwarz-gelbe Koalition aus Union und FDP geben. Dass das unrealistisch ist, das ist sozusagen ja die Vorstellung der Umfragen. Es ist durchaus wahrscheinlicher, dass es zu einer Koalition mit CDU, CSU und SPD kommt, was man allerdings dann keine große Koalition mehr nennen kann. Tatsächlich gibt es doch stärkere Anzeichen bei der SPD, obwohl das jetzt im Wahlkampf überdeckt ist, auf die CDU zuzugehören. Etwa beim Bürgergeld kann man das sehen. Die große Frage ist, wer von beiden, Grünen und SPD, bereit ist, in der Migrationspolitik eine Wende zu machen und auf die CDU zuzugehen. Denn das auch wird manchmal in der politischen Kommunikation ja jetzt nicht so laut gesagt. Die beiden kleineren, und das ist mutmaßlich, SPD und Grüne müssen auf die Union zugehen. Und da wird dann die Frage sein, wer ist zu Konzessionen bereit?
Das sagt der Autor und Journalist Volker Resing über seinen Band Friedrich Merz, sein Weg zur Macht. Heute erscheint er. Bei Herder ist zu haben, je nachdem, ob elektronisch oder gedruckt, für Preise zwischen 17 und 22 Euro. Haben Sie vielen Dank für den Besuch bei uns heute früh.
Vielen Dank. Dankeschön.